Weißt du, wenn ich groß bin, dann bin ich ein Erwachsener. Aber erst, wenn ich groß bin.
Starten wir nun in den zweiten Teil unserer ersten Podcast-Folge Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Doch bevor es losgeht, hat Armin euch was Wichtiges zu sagen.
Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen zum Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Heute haben wir den 01.01.2022 und wir wünschen euch frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr auch von mir. Wir werden in dieser Folge etwas anders machen, und zwar werden wir verschiedene Sequenzen aufzeichnen und die jeweils besten Sequenzen am Ende zusammenfügen und hoffen, dass das dann qualitativ ein bisschen professioneller anmutet als die letzte Folge.
Ja, das hast du sehr schön beschrieben, dass wir was ausprobieren wollen, aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass unsere Kinder uns hier mal reingrätschen und deshalb lassen wir auch mehrfach die Aufnahmen neu machen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere Frauen, die uns nach besten Mühen den Rücken frei halten, denn ohne die hätten wir hier nur einen Podcast voller Kindergeschrei.
Genau, das wäre der Kinderanästhesie-Quark-Talk mit Armin und Gordon.
Bei dem wir wahrscheinlich nicht zu Wort kommen würden.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das können wir aber ein anderes Mal probieren. Wir wünschen euch an dieser Stelle erstmal viel Spaß mit dieser Episode.
Das war gut, aber wollen wir nicht auch sagen, was drankommt?
Ja. Ja, stimmt, da ist was dran.
In dieser Folge widmen wir uns dem Herz-Kreislauf-System, Blutdruck und Perfusion. Und weil das insgesamt schon ausreicht für eine halbe Stunde, haben wir aus dem Rest, nämlich Wasser, Elektrolythaushalt und Thermoregulation, einen dritten und letzten Teil gemacht.
Viel Spaß mit dieser Episode.
Herz-Kreislauf ist ein krasses Thema, super kompliziert. Man muss sich das echt gut vorstellen können. Und wir versuchen, jedenfalls ist das unser Anspruch für euch, es runterzubrechen auf das Einfachste, dass man sich auch wirklich merken kann und die Zusammenhänge hängen bleiben. Sonst hat das ja überhaupt gar keinen Sinn. Ich schlage vor, wir rekapitulieren einmal, wie es eigentlich damals war, als wir noch im Uterus von Mama gechillt haben. Und dann erinnern wir uns, in der Plazenta wird das Blut oxygeniert und das Blut mit Nährstoffen angereichert. Von da aus gelangt es über die Umbilikalvenen in die untere Hohlvene, in den rechten Vorhof. Ja, und da?
Ja, und da geht das Blut direkt in den linken Vorhof, über das Foramen ovale und dann in den linken Ventrikel. Von dort gelangt das Blut gut und schnell zum Hirngewebe, denn das nährstoff- und sauerstoffreiche Blut soll schnell dort ankommen. Kein Schnickschnack, kein Umweg, kein Weg über den Pulmonalkreislauf.
Genau. Hoher pulmonaler Widerstand im kleinen Kreislauf führt zu einem Rechts-Links-Stand.
Ja, Gordon, und mit der Geburt ist es ja so, dass die Kinder plötzlich irgendwie anfangen mal zu schreien, sie fangen an zu atmen.
Richtig, und das senkt ad hoc den Druck bzw. den Widerstand im kleinen Kreislauf. Die Lungen entfalten sich, es wird deutlich einfacher, sie zu durchbluten, und an diesem Punkt kommt es zu dem Druckumkehr.
Das Blut fließt jetzt über die Lunge und dann ganz normal über den linken Vorhof in den linken Ventrikel. Und dadurch, dass sich die Druckgradienten ändern, verschließt sich auch das Foramen ovale.
Genau, das muss man sich vorstellen, das ist so ein kleines Ventilblättchen, das einfach durch den nun höheren Druck im linken Kreislauf einfach rangedrückt wird und dort verwächst. Ja. Und der Duktus folgt dem Stunden bis Tage später. Ja, und ich hatte ja schon in der Frühchenfolge einmal erwähnt, dass genau das mir immer so ein bisschen Sorge bereitet. Denn es gibt natürlich Trigger, die den pulmonalvaskulären Widerstand, sagen wir einfach jetzt PVR, damit wir uns hier nicht so verhaspeln, wieder erhöhen. Das ist in erster Linie dann, wenn man eine schlechte unphysiologische Narkose macht. Also Hypoxie, Hyperkapnie, Azidose, hohe Beatmungsspitzendrücke, auch Katecholamine sorgen dafür, dass der PVR steigt. Und damit kann es, wenn der systemische Widerstand durch eine tiefe Narkose nur niedrig genug ist, und der Blutdruck an der Stelle auch niedrig genug ist, zu einer Schandumkehr kommen und wieder von links nach rechts fließen. Blödsinn, von rechts nach links. Und das merkt man dann beispielsweise daran, dass die Kinder zwischen der prä- und postduktalen Sättigung eine Differenz entwickeln.
Soll ich mal ein bisschen gemein sein, Gordon?
Was ist los?
Du hast ja gerade gesagt, dass es einige Trigger gibt, die den pulmonalvaskulären Widerstand wieder erhöhen. Ne? Du hast genannt Hypoxie, Hyperkapnie, Azidose, Atelektasen und so weiter.
Ist das Hypothermie. Nicht auch,
ja, genau. Das sind doch auch aber Faktoren, die bei Erwachsenen zu einer Erhöhung des pulmonalvaskulären Widerstands führen, oder? Also sind Kinder doch kleine Erwachsene.
Ach, versuchst du mich jetzt damit zu kriegen, ne? Also es gibt Ähnlichkeiten, nur weil es Ähnlichkeiten gibt. Ja? Also es gibt auch Ähnlichkeiten zwischen uns und dem Hausschwein, ja, von dem unsere Herzklappen stammen, unsere künstlichen. Also trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, Armin, dass du...
Ist okay, ich wollte nur ein bisschen pieksen.
Wir gehören ja der gleichen Spezies an, also sind Ähnlichkeiten erlaubt.
Du meinst, manche Gesetze funktionieren bei Kindern und bei Erwachsenen?
Ja, richtig.
Ja, ich glaube, wenn Kinder so eine Metamorphose durchlaufen haben, nennen wir sie mal Pubertät, kann man sie fast schon als erwachsen bezeichnen, oder?
Ja, auf das, da würde ich auch sagen, das ist eine Grauzone, da würde ich mich darauf einlassen, dass man das dann bei so einem 16-Jährigen oder 17-Jährigen oder einem näher 17-Jährigen das postulieren kann, dass es eine kleine Erwachsene ist, ja.
Aber kommen wir nochmal zu der Umstellung des fetalen Kreislaufs und des Ductus arteriosus botalli zu sprechen. Ich habe da einen Fall, den ich auch tatsächlich mal so erlebt habe, den möchte ich dir gerne mal erzählen, Gordon.
Tschüss los, ich bin gespannt.
Also es war ein Kind, das frisch geboren wurde, logisch. Es war vielleicht ein Tag alt und es hatte ein urologisches Problem. Welches genau, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, es war eine Stenose in den harnableitenden Wegen. Und diese OP sollte in Bauchlage stattfinden. Ich musste also das Kind intubieren. Und zur Anamnese kann man vielleicht sagen, das Kind war reif geboren, es hat einen guten Abgang gehabt. Es hatte sonst keine Auffälligkeiten, bis auf eben dieses urologische Phänomen. Und auch die Intubation war in Ordnung, es ging einigermaßen glatt. Aber dann musste ich das ja, wie schon angekündigt, in Bauchlage setzen und dann fiel die Sättigung.
Okay.
Ja, da wurde ich ein bisschen nervös und die Sättigung fiel aber schon so unter 90. Das fand ich dann nicht so toll.
Bei unveränderter Beatmung? Keine Zunahme der Spitzendrücke und so, ja?
Initial habe ich erstmal nichts geändert, aber jetzt musste ich ja natürlich irgendwie handeln.
Was hast du gemacht?
Kennst du Dopes?
Klar.
Das Erste, woran man denkt, wahrscheinlich ist Anästhesist in so einer Situation, ne?
Ja, genau. Beim Sättigungsabfall eines beatmenden Kindes sollte man als Erstes Dopes prüfen.
Guck mal, D steht für Dislokation, oder?
Richtig, genau.
Genau.
Es gibt halt verschiedene Ansätze. Verschiedene Autoren haben dieses Akronym so ein bisschen interpretiert und verändert. Wir haben auch bei uns das ein bisschen verändert. Wir haben es erweitert. Denn meines Wissens wurde das ursprünglich mal für die Präklinik entwickelt und ist nicht 1:1 auf das kinderanästhesiologische Setting zu übertragen. Deshalb haben wir das ein bisschen abgeändert. Vielleicht ist es ein ganz guter Zeitpunkt, das hier mal in den Raum zu werfen.
Okay. Erzähl mal, wie hast du es angepasst?
Dislokation ist klar. Das betrifft auch eine Fehlintubation in dem Magen. Also das S, was viele als Stomach am Ende sehen, packe ich zur Dislokation, weil es eine Dislokation des Tubus in die Speiseröhre ist. Und die Distension würde ich ja auch nennen, also der geblähte Magen, ja, der dann Distelektasen, das dritte D, okay, provoziert. Ja, das sind sozusagen die 3D. Dann kommt die Obstruktion.
Nicht 3G, sondern 3D, Achtung.
Ja, die 3D-Plus-Regel. Das Plus ist dann die Obstruktion. Die hat drei Ursachen oder die drei mögliche Ursachen. Einmal ein abgeknickter Tubus, sicherlich das häufigste. Dann die pulmonale Obstruktion, ganz klar. Oder eben auch eine Verlegung durch Sekret.
Okay, dann lass mich mal kurz drauf eingehen. Also ich kann sagen, bei diesem Kind habe ich geprüft, ob der Tubus nicht abgeknickt ist. Das kann ja gut mal passieren, wenn man eine Bauchlage etabliert. Ich habe auf die Lungen gehorcht. Ha, ich habe schon wieder ein Stethoskop benutzt. Und es war wieder dieses fauchige Geräusch. Und nein, ich mache es diesmal nicht nach. Also die Lungen, okay, waren gut ventiliert, auf jeden Fall, kann man sagen. Verdacht auf Sekret hatte ich nicht. Ich habe das Kind mit einem Videolaryngoskop intubiert, sodass ich bei der Intubation sicher an der Trachea war.
Ja.
Ja, damit habe ich ja das meiste abgedeckt erstmal, ne?
Genau, also du hättest wahrscheinlich auch die Distension bemerkt, wenn du vorher den Magen überbläht hättest. Du hast ja gesagt, du machst das mit PCV, dann passiert das ja grundsätzlich oder eher nicht. Und mit der Auskultation hast du das P auch gleich ausgeschlossen, den Pneumothorax.
Ja, stimmt, ganz genau. Zum Magen, ich kann sagen, ich habe den Magen entlastet, ich habe eine Magensonde gelegt.
Mhm. Super, okay.
Ja, dann E, Equipment.
Richtig, alles, was mit dem Equipment irgendwie zu tun haben kann. Ja. Und sei es nur ein verklemmtes Ventil zum Beispiel, ja, dass der Piep nicht gehalten wird und das zur Atmosphäre offen ist, alles schon erlebt. Irgendwas kann mit dem Equipment nicht in Ordnung sein.
Ja, also auch an dieser Stelle kann ich sagen, die Beatmung war normal, also die Werte waren plausibel, die mir das Gerät angezeigt hat. Meine Geräte haben funktioniert.
Okay, langsam wird es interessant. Jetzt kommt S. bei einigen Autoren Stomach. In meiner Interpretation sind es 3 S und stehen für Sedierung, Stauung und Schand. Also zu flache Narkose, die dazu führt, dass das Kind sich nicht gut beatmen lässt oder gegenatmet.
Da kann ich gleich zu sagen, ich habe natürlich eine wunderschöne Narkose gemacht.
Anders hätte ich es auch nicht erwartet von dir. Ja. Eine Stauung, also eine pulmonelle Stauung, ist ja eher ein Phänomen, das Kinder betrifft, die auch schon mit Herzvizien bekannt sind. Und in deinem Fall klingt es ja irgendwie danach, dass das Kind einen Schand entwickelt hat, das letzte S.
Ja, also ich glaube, dass die Bauchlage schon dazu geführt hat, dass der thorakale Druck angestiegen ist, ja, durch den Druck auf den Bauch, der dann wiederum das Zwerchfell anhebt und dann den Druck anhebt im Thorax. Das ist das eine, was passiert. Das andere ist halt, dass auch möglicherweise eine leichte Hypotension stattgefunden hat durch eine Nüchternheitszeit des Patienten oder auch durch die Narkose natürlich an sich.
Na, es ist zum einen das, was du schon in der Frühchenfolge erzählt hast. Ne? Der Thorax wird rigider durch die Bauchlage. Es geht mehr Druck, mehr Energie, mehr kinetische Energie in das Lungengewebe. Der intrathorakale Druck nimmt zu, der PVR nimmt zu und dann kann es vielleicht in der Diastole zu einem Restlingsschand kommen.
Ja, und Blut ist ja auch nicht doof. Es nimmt den Weg des geringsten Widerstandes und in dieser Konstellation, die du gerade beschrieben hast, wird das Blut wahrscheinlich über den Ductus arteriosus brutalii gehen, der ja zu diesem Zeitpunkt bei diesem frisch geborenen Kind noch nicht verschlossen ist. Und deshalb wird der pulmonale Kreislauf umgangen und das Blut wird eben nicht oxygeniert in dem Umfang, wie es das Kind benötigt. Genau. Und wir haben einen Rechts-Links-Schand.
Genau, richtig. So würde ich es auch erstmal sehen. Was hast du gemacht? Wie bist du umgegangen? Du hast das Problem ja offensichtlich gelöst.
Ja, das Kind ist auch gesund.
Gott sei Dank.
Das kann man schon vorwegnehmen, nicht, dass hier Leute Sorgen haben. Also ich habe einfach dann probiert und habe NA benutzt. Ich habe dem Kind Noradrenalin IV gespritzt.
Was da passiert?
Beobachtet habe ich Folgendes und das war auch eigentlich ganz spannend. Erstmal habe ich das gegeben und erstmal fiel die Sättigung noch weiter runter und da wurde ich richtig nervös. Aber nach einer gewissen Zeit erholte sich das und ich spreche hier von 30 bis 60 Sekunden und die Sättigung stieg wieder auf hochnormale Werte, also über 95%.
Okay.
Ja. Und das fand ich echt spannend. Und da habe ich auch erstmal dran knabbern müssen, warum das eigentlich so ist.
Also ich denke, du hast genau das Richtige getan. Wenn es zu einer Wiedereröffnung eines Duktus kommt, dann muss man 2 Dinge tun. Einmal den PVR senken und den systemischen Widerstand erhöhen.
Ja.
Und das hast du ja gemacht. Also den PVR nicht gesenkt, aber den systemischen Widerstand durch das Adrenol erhöht. Und dieser initiale Sättigungsabfall, denke ich, könnte sich dadurch erklären, dass das Adrenol ja erstmal über den venösen Schenkel in die Lungenstrombahn gerät und dort über die Alpha-Mimese zu einer initialen Vasokonstriktion führt. Und erst wenn es dann durch das linke Herz in den Körperkreislauf gelangt und im arteriellen Schenkel angekommen ist, dann wiederum über die Beta-Mimese eine Vasokonstriktion vermittelt, der systemische Widerstand steigt und es dann wieder zu einer Schandumkehr kommen kann.
Ja, und das waren dann bestimmt auch genau diese 30 bis 60 Sekunden, in denen das Noradrenalin erstmal im Pulmonalkreislauf gewirkt hat. Dann kam es zu einer Zunahme des Rechts-Links-Schandes mit diesem beobachteten Sättigungsabfall. Erst dann konnte das Noradrenalin in der Peripherie wirken, den Widerstand erhöhen und das Blut in den Pulmonalkreislauf schieben oder lenken. Und dadurch kam es zur erhofften Oxygenierung.
Ja, hast du alles richtig gemacht. Und dem Kind geht's gut. Aber es ist super spannend. Eine Anästhesie, besonders Kinderanästhesie, ist so geil. Es ist halt angewandte Physiologie. Und wenn man da
Bock drauf hat. Ja, und was man schön an diesem Fall sehen kann, ist, dass wenn man diese Anatomie und Physiologie kennt, kann man Probleme antizipieren oder auch gleich bestenfalls behandeln. Gut. Jetzt verlassen wir mal den Neugeborenenbereich und jetzt kommen wir mal ins Säuglingsalter. Und auch da gibt es Unterschiede zu Erwachsenen.
Ja, was fällt dir als erstes ein, Armin?
Ja, wenn man über das Herz redet, da fällt mir zum Beispiel ein, dass das Myokard weniger kontraktile Elemente hat als beim Erwachsenen. Also das Kinderherz ist weniger kontraktil.
Und das wiederum wirkt sich direkt auf die Compliance der Ventrikel aus. Die ist nämlich deutlich geringer. Das heißt, das Säuglingsherz kann mit einer Vorlasterhöhung das Schlagvolumen nicht so sehr variieren wie das Erwachsenenherz. Stichwort Frank-Starling-Mechanismus. Der ist bei den Säuglingen gering ausgeprägt, sage ich mal politisch korrekt. Da kann man drüber diskutieren.
Ja, also in meiner Vorstellung ist das so, dass dann die Kurve der isovolumetrischen Maxima relativ flach verlaufen müsste, wenn du das so beschreibst. Das wäre das. Aber was aber wichtig ist bei der Sache ist, dass die Inotropiesteigerung kaum eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt ja eine Kurve der isovolumetrischen Maxima, die ja abhängig ist von der Inotropie. Und diese Range zwischen der maximalen und der minimalen Kurve ist wahrscheinlich ziemlich schmal. Also wir haben da wenig Potenzial, etwas am HZV zu machen durch die Inotropie.
Richtig. Und das Herzchen macht es dann über die Frequenz. Das ist sozusagen das einzige Tool, was das Säuglingsherz hat, um das Herzzeitvolumen aufrechtzuerhalten, wird einfach die Herzfrequenz moduliert. Aber jetzt haben wir schon über die Herzfrequenzen gesprochen. Du hast einen schönen Vortrag mal gehalten über die Herzfrequenzen, Armin. Du kennst dich aus. Erzähl uns doch mal was darüber.
Ja, mit Herzfrequenzen kenne ich mich ganz toll aus. Der Vortrag war super, ging um die Herzfrequenzen. Okay, es ging noch um andere Sachen tatsächlich, aber wir reden jetzt über Herzfrequenzen. Die muss man natürlich ein bisschen kennen und auswendig lernen. Leider ist das so, ist nicht super intuitiv. Ich nenne die jetzt einfach mal. Ich bin ja hier Graf Zahl, ja? Okay, also Neugeborene haben eine Herzfrequenz, wird so angegeben, von 100 bis 180 pro Minute. Säuglinge 100 bis 160 Schläge pro Minute. Kleinkinder 70 bis 110, Schulkinder 70 bis 100 ungefähr. Und natürlich ist das so, je älter ein Kind wird, desto mehr gleicht sich die Herzfrequenz auch den Erwachsenen an und desto mehr Varianz gibt es auch, ne? Ein 14-jähriger Junge ist ja ein Schulkind, der gut trainiert ist und schon vielleicht präpubertär ist, der hat natürlich auch eine normale Herzfrequenz von 50 bis 60 in Narkose. Das ist dann immer im Kontext zu sehen, eben ob die Herzfrequenz zu langsam oder zu schnell ist.
Ja, genau, es ist ein bisschen langweiliges Thema, ne, weil man das einfach plump auswendig lernen muss. Am besten, man schreibt sich für sein Kind, das man anästhesiert, die entsprechende Range der Herzfrequenzen auf, dass einem gleich auffällt, wenn irgendwas rechts oder links aus der Reihe fällt, ja, und dass man dann sofort reagieren kann.
Ja, wichtig aber an der Stelle sind noch zwei Sachen zu betonen vielleicht, dass bei Kindern ein dominanter Vagotonus herrscht, also das heißt, wir können durch eine Vagusreizung schnell eine Bradykardie auslösen. Und apropos Bradykardien, Bradykardien sind bis zum Beweis des Gegenteils aufgrund einer Hypoxie verursacht und die sind gefährlich, diese Bradykardien aufgrund einer Hypoxie.
Genau, es gibt natürlich noch andere Formen der Bradykardie, Reflexbradykardien, ja, in der Augenheilkunde. Die Kollegen, die augenheilkundlich anästhesieren, wissen, dass der okulokardiale Reflex, da kann man schnell mal eine Monitorlänge Asystolie verursachen, aber in dem Moment, in dem man den Muskel loslöst, ist auch alles wieder gut.
Zum Glück ist das manchmal so einfach. Aber vielleicht kann man hier an der Stelle eine kleine Sache erwähnen. In den Fällen, in denen diese Situation eintritt, die du genannt hast, Gordon, ist es manchmal vielleicht sinnvoll, den Parasympathikus zu bremsen durch Atropin und den Sympathikotonus dominierend werden zu lassen. Aber Bradykardien, die durch eine Hypoxie verursacht werden, die reagieren so gut wie gar nicht auf eine Atropingabe. Da hilft einfach tatsächlich nur Sauerstoffgabe.
Genau, richtig. Wenn der Sprit leer ist oder der Tank leer ist, dann kann man den Motor noch so gut ölen. Er wird nicht schneller laufen.
Genau.
Also man sieht, die Herzfrequenzen sind deutlich höher als die von Erwachsenen. Und runtergebrochen ist das deswegen so, weil viel Energie bereitgestellt werden muss. Und das geschieht über ein hohes Herzzeitvolumen. Und das wiederum wird aufgrund der relativen Unreife des Herzens über die Herzfrequenz sichergestellt.
Genau.
Das, was die Natur als körperliche Belastung für die Kinder vorgesehen hat, ist per se ja schon unheimlich energieaufwendig. Das ist Trinken, das ist Verdauen, das ist Atmen und Schreien und vor allen Dingen Wachsen. Andere Belastungen sind nicht vorgesehen. Und so erklärt sich, warum die Kinder auch kaum Reserven haben.
Ja, Kind muss man sein. Ne? Das ist auch echt toll. Die sind dafür da, um zu trinken, zu verdauen, zu wachsen. Herrlich.
Hatten wir doch nach unserem letzten Sushi-Essen auch, oder? Dass wir beide für zwei Tage menschliche Durchlauferhitzer wurden.
Aber Oh ja, das war nicht so nett.
Das interessiert aber, glaube ich, keinen.
Da waren Erwachsene mal kleine Kinder und nicht andersrum.
Ja, hat sich aber nicht gut angefühlt.
Nee.
Aber die Dinge, die wir gerade genannt haben, die fordern ja per se einen hohen Sauerstoffverbrauch. Und es ist die Frage, wie wird dieser bereitgestellt?
Das HZV ist bei Säuglingen deutlich höher. Es hat nämlich ungefähr, sagt man so, 250 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute, während Erwachsene 70 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute haben.
So, jetzt mal folgende Rechnung, Armin. Du hast gesagt, 250 Milliliter pro Kilogramm HZV hat ein Säugling. Bei einem Blutvolumen, wir wissen ja, dass die Säuglinge ein Blutvolumen von ungefähr 80 Milliliter pro Kilogramm haben, bedeutet das, dass das Blut, das komplette Blut des Säuglings dreimal durch den gesamten Körper zirkuliert. Ja, dreimal 80 sind wir da bei 240, also das ist quasi das Herzzeitvolumen des Säuglings. Wäre das beim Erwachsenen mit 70 Milliliter, da haben wir ein Blutvolumen von 65 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, ja, da kann man sich das grob überschlagen, zirkuliert es nur einmal in der Minute. Das heißt also, das HZV des Säuglings ist dreimal so hoch wie bei Erwachsenen. Deckt auch ungefähr den Sauerstoffbedarf, der zwei- bis dreimal so hoch ist.
Absolut. Eigentlich schon ganz schön effektiv, die kleinen, ja, Würmchen.
Ja, und es passt dann auch wieder zusammen, ne? Der Bedarf passt, und wenn man das, den Sauerstoffverbrauch auf der einen Seite betrachtet und dann auf der anderen Seite das kardiorespiratorische System, das dann durch eine andere Physiologie das dann auch bereitstellt, ja, das, und dass das schön matcht, dann versteht man auch die Zusammenhänge besser. Und man versteht, dass natürlich die Kinder dann in der Situation überhaupt gar keine Reserve mehr haben können.
Ja, und daraus resultieren eben pharmakokinetische Unterschiede auch bei den Kindern. Durch dieses hohe HZV, durch den hohen Umsatz, haben wir eine rasche Verteilung der Medikamente, die wir geben im ECDR, also im Extrazellulärraum. Und die Plasmaspiegel, die wir dann dadurch erzeugen, dadurch, dass wir die Medikamente IV geben, fallen auch schnell ab und eben auch am Rezeptor, am Effektorort. Und das hat dann zur Folge, dass wir höhere Dosen brauchen, um den gleichen Wirkmechanismus zu erreichen wie bei Erwachsenen.
Das schnelle Anfluten der Medikamente haben wir schon einmal grob angesprochen bei unserer Frühchenfolge, als es darum ging, Succinylcholin ja oder nein, und ich argumentativ gebracht habe, dass das Rocuronium genauso schnell anflutet wie das Succinylcholin und wir dadurch keinen zeitlichen Vorteil haben. Außerdem gibt es sowieso diese Rückwärtsstrategie, die wir aus der Erwachsenenanästhesie kennen, die überhaupt dem Succinylcholin erst einen Stellenwert verpasst, gibt es in der Kinderanästhesie nicht, und damit ist schon der zweite Grund genannt, warum Succinylcholin eigentlich keinen sinnvollen Einsatz in der Kinderanästhesie mehr finden kann.
Ein Plädoyer.
Nur mal so am Rande. Das
gegen war Succinylcholin.
Wichtiges Plädoyer.
Ja, also gut gemacht, Gordon. Ich hoffe jetzt auch, der letzte Zweifler streicht das Succinylcholin aus seinem Repertoire.
Okay, dann kommen wir vom Herzzeitvolumen direkt zur Perfusion. Die Größe bestimmt ja die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen in den Organen, ist für uns aber eine sehr schwierig zu erfassende Größe. Abgeschätzt werden kann sie indirekt über Surrogatparameter wie Hautperfusion, also über die Kapillarfüllungszeit, die Laktatkonzentration im Plasma oder über eine kapilläre PGA, über den Basenüberschuss und natürlich über den Blutdruck. Aber Blutdruck ist nicht gleich Blutfluss.
Die Faustformel ist ja hier, MAP entspricht ungefähr dem HZV mal dem Widerstand. Und darum können wir eigentlich durch den Blutdruck keinen Rückschluss auf das Herzzeitvolumen machen, wenn wir den Widerstand gar nicht kennen oder erst recht nicht über die Organdurchblutung. Denn was wir denn wissen, ist ja, dass die Organoxygenierung eben proportional ist zum HZV. Aber wie gesagt, ohne Widerstand bringt uns der MAP eigentlich wenig.
Ja, also eine Möglichkeit, das etwas direkter zu messen, die mir einfällt, wäre das NIRS, Nahinfrarotspektrometrie, sicherlich vielen oder allen im Begriff. Da messen wir die venöse Sättigung des Gehirns und können das vergleichen mit der arteriellen Sättigung und ermitteln dadurch eine Sauerstoffextraktion. Wenn wir postulieren, dass die Sauerstoffentnahme des Gehirns konstant ist, besonders in Narkose, dann ergibt sich daraus, dass die Sauerstoffextraktion direkt proportional zur Hirnperfusion ist. Und damit haben wir einen direkten Parameter für die Perfusion.
Gordon konnte mir alles so erklären, dass auch ich das verstanden habe.
Ich merke mir das leicht, weil die komplizierten Sachverhalte, die vergesse ich auch ständig.
Ja, sehr gut. Nee, aber das NIRS benutzen wir auch in der Klinik, nicht für jeden Patienten, muss man sagen. Das ist ja auch, dann, man muss ja ein bisschen rational
sein. In der sein. Klinik oder in der Kinderanästhesie?
Beides, also, aber wir reden jetzt mal von der Kinderanästhesie, da benutzen wir es vor allem bei größeren Eingriffen und vor allem bei kardial vorerkrankten Kindern, also so bei Linksherzhypoplasten oder Kindern in Fontanelzirkulation.
Ja, genau. Genau. Darüber lässt sich die Perfusion, glaube ich, ganz gut steuern.
Da benutzen wir es aber auch, um den Sauerstoffgehalt, ich sag mal jetzt mal, im Körper abzuleiten, indem wir das NIRS auf die in den Rücken kleben.
Ja, du hast natürlich nicht diese konstante Sauerstoffextraktion,
wie es im ZDS ist. Ne? Genau. Okay.
Ja, welcher Stellenwert hat denn der Blutdruck unter dem Vorzeichen?
Na, wir stellen uns jetzt mal ein Szenario vor. Wir machen eine offene Einleitung beim Kind. Das hat nämlich keinen Zugang mitgebracht. Wir versuchen, einen Zugang zu legen und wir müssen mehrfach punktieren, weil es so schwierig ist, einen Zugang zu legen. Irgendwann gelingt der Zugang und wir können dann eine Induktion starten, das Kind intubieren und dann, spätestens dann, kommt jemand auf die Idee, den Blutdruck zu messen und wir stellen fest, oh, es wurde gar kein Blutdruck gemessen. Ich glaube, der ein oder andere wird dieses Szenario in Klammern leider, Klammer zu, kennen.
Ja, da werfe ich auch keinen Stein. Ich glaube, das ist uns allen schon mal passiert.
Ich glaube auch. Und wer was anderes behauptet, sagt nicht die Wahrheit.
Genau, Blutdruck ist wichtig. Es ist evident, gar keine Frage. Und ohne Druck auch keine Perfusion. Und deshalb sollte man auch wissen, wie der normale, in Häkchen, Blutdruck bei Kindern sein sollte. Hier gibt es Formeln und Tabellen. Leider muss man sie sich einprägen. Aber die gute Nachricht ist, dass es relativ einfach ist zu merken.
Ja, es gibt so ein gutes Tool von Martin Jöhr. Und das rufe ich mir auch immer wieder ab. Ich stelle mir so eine Matrix vor, in der ich den Blutdruck nach dem MAP einstelle. Und es gibt den kritischen MAP, den ich auf jeden Fall therapieren muss, und den MAP, den ich mir wünsche. Und dann gibt es drei Altersklassen. Es gibt einmal die Neugeborenen oder die reifen Neugeborenen und die Säuglinge, die Kleinkinder und die Schulkinder. Und dann ergibt sich ein Feld, in dem steht 30, 40, 40, 50, 50, 60. Wobei die ersten 30 sind der MAP, der kritisch ist, bei den neugeborenen Säuglingen. 40 wäre der, den ich haben wollen würde. Die nächsten 40 stehen dann bei der Gruppe der Kleinkinder. Das ist der kritische Druck, den ich nicht unterschreiten möchte. Und 50 wäre der, den ich gerne hätte. Und bei den Schulkindern hätte ich Probleme mit einem Blutdruck unter 50 und einen über 60 hätte ich gerne. Wie gesagt, alles bezogen auf den MAP.
Finde ich super einfach zu merken. Sollte man sich vor der Narkose oder in der Narkoseplanung gleich aufschreiben, dass man das Rad in der Narkose nicht neu erfinden muss, sondern einfach diese Werte gleich vor Augen hat.
Lass uns nochmal betonen, Gordon, warum diese normalen Blutdrücke eigentlich so wichtig sind. Also ich glaube, da fällt uns auch beiden ein, dass man gerade bei Kindern gezeigt hat, dass ein niedriger Blutdruck zur periventrikulären Leukomalazie führt. Mein Gott, manche Kinderkrankheiten haben echt komplizierte Begriffe. Ja, aber man sieht halt, dass die Gefäßversorgung der weißen Substanz noch unentwickelt ist.
Die Glia, die Neuroglia, die sind natürlich extrem hypoxiesensibel. Und das dann noch in der Verbindung mit einer Hypokapnie, was zur Vasokonstriktion führt und den zerebralen Blutfluss noch weiter senkt, führt es dann zwangsläufig zu einer Mangelperfusion. Und das kann man relativ schnell sehen. Und 3 Minuten in diesem Zustand und die Kinder haben ein morphologisches Korrelat im MRT.
Ja, das ist absolut verrückt, aber zeigt, wie schnell das geht und wie wichtig das ist, einen guten Blutdruck bei Kindern zu etablieren. Gordon, lass uns doch mal dieses Thema mit einem praktischen Beispiel jetzt noch unterfüttern und vielleicht abschließen. Hast du was aus der Praxis?
Ich habe eine Frage an dich, genau, weil ich nämlich häufiger mal mit einem Problem konfrontiert werde und ich von dir wissen möchte, wie du dieses Problem, das du zweifelsohne auch kennst, für dich löst.
Da bin ich mal gespannt.
Folgendes Setting. Neulich im MRT, wir hatten einen Säugling, ein CMRT, weil es Krampfanfälle hatte. Ja, ein einmaliger, wahrscheinlich ein Fieberkrampf, Ausschluss eines Krampfleidens. So, wir haben das Kind eingeleitet, beziehungsweise wir sedieren die Kinder in der Regel so ab einem halben Jahr, ab 9 Monaten. Und man muss dazu sagen, wir haben dort unten eine andere Technik. Ja, wir haben einen hochexklusiven Monitor mit WLAN und einer speziellen Abschirmung, extrem exklusiv und teuer. Und weil es so ein unglaublich hochwertiges Gerät ist, haben wir auch nur 4 Blutdruckmanschetten und eine davon muss halt immer passen. Und wenn man dann keinen Blutdruck messen kann, dann versucht man die nächstkleinere oder nächstgrößere Manschette oder man nimmt dann das Beinchen anstatt das Ärmchen. Und so gehen dann schon mal 3-4 Minuten ins Land, ohne dass man überhaupt jemals einen Blutdruck gemessen hat. Das ist natürlich immer sehr unbefriedigend.
Oh ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Kurze Nachfrage, du hast das Kind irgendwie ansediert zu dem Zeitpunkt schon irgendwie oder irgendwas gegeben?
Ja, genau. Das Kind hatte seinen Zugang von uns bekommen und hatte schon 2 Milligramm Propofol, also die Initialdose sind dann 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann titriere ich mich ran. Ne? Wir lagern das Kind und verkabeln es und immer wenn es sich wieder ein bisschen bewegt, gibt es nochmal 1 Milligramm und nochmal 1 Milligramm und nochmal 1 Milligramm und irgendwann schläft es dann und wehrt sich nicht mehr, hat noch erhaltene Schutzreflexe und dann lasse ich den Perfusor anlaufen.
Ja,
so,
okay,
das war dieses Setting.
Und dann bist du kein Blutdruck.
Und dann habe ich keinen Blutdruck messen können.
Also ich glaube, da würde man ja intuitiv das machen, was du auch schon gerade beschrieben hast. Man würde erstmal Equipment Probleme ausschließen. Du hast ja verschiedene Blutdruckmanschetten ausprobiert, auch an verschiedenen Orten, und hast immer noch keinen Blutdruck gemessen. Ne? Ich glaube, und an dieser Stelle, glaube ich, muss man sich das Kind mal anschauen. Das hast du bestimmt auch gemacht, bin ich ganz sicher. Da würde ich mich, also es klingt auch so, als ob es ein kleines Kind wäre, da würde ich auf die Rekap-Zeit schauen. Ich würde mir das Kind mal anschauen. Ich würde mal gucken, wie ist die Rekap-Zeit in den Fingernägeln, wenn es halt ein bisschen größer ist. Ich würde mal auf den Thorax drücken, also auf das Sternum, und dort die Rekap-Zeit messen. Vielleicht auf die Stirn, wenn ich nur daran komme. Mal das Kind einfach anfassen. Und ich vermute mal, in dieser Situation, das wäre so der Klassiker, du hast eine verzögerte Rekap-Zeit.
Ja, nee, leider nicht. Tatsächlich war alles soweit normal. Okay. Das macht es nicht einfacher, ja.
Ja.
Aber wie geht man jetzt in der Situation um? Ist es jetzt ein Defekt des Gerätes oder ist es eventuell einfach kein gut zu messender Blutdruck?
Ohne dass ich jetzt weiß, worauf, wie die Antwort dieses Problems ist, in deinem konkreten Falle, fällt mir sofort ein Spruch ein oder eine Kinderanästhesie-Tipp ein. Solange du keinen Blutdruck beim Kind misst, hat das Kind auch gar keinen Blutdruck. Und ich glaube, das ist gefährlich.
Das ist auch tatsächlich das, was mich dann immer leitet, ja. Also wenn ich keinen Blutdruck messen kann und ich dann technisches Versagen erstmal ausschließen kann, also dass die Manschette irgendwie undicht ist und das Gerät halt einfach keinen Druck aufbauen kann und sowas, unterstelle ich dem Kind, dass es einfach keinen guten Blutdruck hat. Und ja, in den meisten Fällen gebe ich dann in vorsichtig titriert ein Vasotonikum, um zu schauen, kann ich eine Minute später vielleicht wieder einen Blutdruck messen. Und tatsächlich in 99 von 100 Fällen ist es dann auch so.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, ne? Das ist auch irgendwie logisch. Wir haben ja vorhin über die normalen Blutdrücke von Kindern gesprochen. Das kann auch mal 60 zu 40 sein. Und von 60 zu 40 in die Hypotension zu rutschen, bedeutet ja bei 30 zu 15 zu landen vielleicht. Und das ist auch für die Messgeräte eines exklusiven MRT-Gerätes vielleicht gar nicht so einfach. Und da merkt man auch, dass das so Messfehler vielleicht machen kann. Und es ist einfach schwierig für das Gerät, einfach so niedrige Blutdrücke zu messen, ja.
Ja, und wenn du diesen Blutdruck erst seit 30 Sekunden hast, diesen niedrigen, dann ist deine Rekap-Zeit noch gar nicht so dramatisch verlängert. Also die Klinik hilft einem dann häufig gar nicht so viel weiter. Klar, nach 4 Minuten hast du eine verlängerte Rekap-Zeit. Ja, dann,
ja, vor allem die Rekap-Zeit ist zwar so ein klinischer Parameter, aber auch der hat auch viele Confounder, ne? Also gerade wenn du das Kind warm eingepuckt hast, vielleicht ist die Rekap-Zeit auch gut in der Haut, obwohl insgesamt die Perfusion vermindert ist.
Ja, genau.
Aber schöner Punkt. Also genau das da, ich glaube wirklich, die Take-Home-Message ist an dieser Stelle, wenn du keinen Blutdruck beim Kind misst, und das gilt besonders für kleine Kinder, dann hat das Kind keinen Blutdruck, dann gilt hier, dass man einfach, wie sagt man, ex juvantibus, ja, therapieren kann, Volumen und ein bisschen vielleicht Vasotonikum, und dann hebt man den Blutdruck an.
Da bin ich ja beruhigt, dass du es genauso machst.
Ja, klar.
Ja, krass, wie schnell die Zeit schon wieder vergangen ist. Na, jetzt sind wir hier über eine halbe Stunde durch Herz-Kreislauf durchgeritten. Man muss fairerweise dazu sagen, man kann dieses Thema natürlich noch viel breiter treten und kann noch mehr in die Tiefe gehen. Aber wir müssen hier in diesem Format natürlich einen Spagat bewerkstelligen zwischen dem Sinnvollen und dem Erträglichen. Also
genau so ist richtig, ja.
Von daher, lass es uns hiermit gut sein. Lass uns zum nächsten Themenkomplex übergehen. Da werden wir eine dritte Folge draus machen. Und der wird sein Wasser- und Elektrolythaushalt, Thermoregulation, auch sehr komplexe Themenbereiche. Und diese Folge wird in 1 bis 2 Wochen rauskommen.
Ja, ganz genau. Und wir haben uns gedacht, dass wir die Fragen und Anregungen und Kommentare für die ersten Folgen Kinder sind keine kleinen Erwachsenen sammeln und euch dann in der nächsten Folge gebündelt präsentieren. Es gab schon die ersten Rückmeldungen und dafür danken wir euch auch an dieser Stelle schon mal.
Die Folge wird übrigens dann sein Kinder im Nachtdienst. Wird auch ein sehr spannendes Thema sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start ins neue Jahr. Und wir freuen uns darauf, euch bald wieder begrüßen zu dürfen.
Ganz genau, Gordon. Und deshalb bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das schöne spackige Wort, die du schon immer sagst. Jetzt schon klasse. Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.